wenn ich das jetzt sage, dass ich noch 68 Jahre vor mir habe, dann möchte ich mir jetzt nicht irgendwelche Dogmen auflegen und irgendwelche Dinge tun, die mir keinen Spaß machen. Weil wie suboptimal werden denn die nächsten 68 Jahre, wenn mir das Ganze einfach gar keinen Spaß macht? Und so muss jeder für sich lernen, was relevant ist. Und dann muss man eben halt für sich entscheiden, was man bereit ist, in sein Leben zu integrieren und was man sagt, was eben halt ein No-Go ist.
Herzlich willkommen bei Auf in Zukunft. Eine Koproduktion der Antropia und der TAS Emotional Marketing. Der Podcast für Zukunftsgestaltung im Austausch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Zum Thema: Wie handeln wir zukunftsfähig?
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Auf in Zukunft, dem Podcast von Antropia für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter. Hier sind wieder Dirk und Oliver und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Heute widmen wir uns einem Thema, das für uns alle in einer immer schneller drehenden Welt zur echten Kernfrage wird. Wie bleiben wir gesund, wenn der Alltag uns permanent unter Strom setzt? Wir alle kennen den Druck, hohe Taktung, ständige Erreichbarkeit und der Drang, immer noch ein bisschen mehr zu leisten. Dieser chronische Stress kostet uns nicht nur Nerven, er geht tief in unsere Biologie und raubt uns das Wertvollste, das wir haben, unsere gesunden Lebensjahre. Wir wollen heute klären, wie stoppen wir diesen Raubbau an unserer Energie? Wie können wir unsere Health Span, also unsere vitalen, fitten und resilienten Jahre, gezielt verlängern? Und wie schaffen wir echte, tiefgreifende Stressreduktion, ohne direkt in den nächsten stressigen Selbstoptimierungshype zu verfallen?
Zum einen begrüßen wir ganz herzlich Frithjof Nelting. Er ist Experte für klinische Psychoneuroimmunologie, er ist Autor und er war Geschäftsführer der renommierten Gezeitenhausklinik. Frithjof weiß aus der Praxis genau, wie permanenter digitaler Stress unser Immunsystem lahmlegt. In seinem inspirierenden Buch »Die Strategie der Absichtslosigkeit« zeigt er uns, wie wir durch bewusste Achtsamkeit unsere innere Autonomie zurückerobern, dem Druck von außen entkommen und uns aus der Aufmerksamkeitsfalle befreien. Und an seiner Seite freuen wir uns auf einen echten Pionier für ganzheitliche Medizin und Prävention, Nils Behrens. Als langjähriger CMO der Lanzerhof Group, heutiger Strategic Brand Officer bei Sunday Natural, Host seines Erfolgspodcasts Healthwise und Autor des Buches Spaziergang zur Unsterblichkeit, und da wird er uns gleich sicherlich noch wertvolle Einblicke geben, ist er der absolute Experte für Langlebigkeit, auf Deutsch Longevity. Nils wird mit uns beleuchten, wie wir in einer Gesellschaft, die uns permanent Energie abzieht, nachhaltig regenerieren, unsere Healthspan maximieren und das Zepter für unsere biologische und geistige Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen. Macht euch bereit für einen Deep Dive voller Aha-Momente. Es geht heute um nicht weniger als unsere Souveränität als Menschen. Herzlich willkommen bei Auf in Zukunft, lieber Frithjof und lieber Nils. Großartig, dass ihr da seid.
Moin, moin.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr da seid, Nils. Also wir diskutieren, wie Psyche, Nerven und Immunsystem zusammenspielen und wie Longevity als revolutionärer Schutzschild im Alltag funktioniert, ganz ohne Hype. Dein Buch Spaziergang zur Unsterblichkeit will Longevity also ohne Dogma möglich machen. In einer Welt, die uns ständig Energie abzieht. Was war dein Punkt, dein Aufwindmoment, wenn man so will, an dem du Longevity nicht als Wettlauf, sondern als pure Erhaltung unserer Healthspan und Souveränität verstanden hast? Und wenn du, by the way, kurz mal erklärst, was sind das eigentlich für Begriffe? Longevity, Healthspan, unsere Zuhörer sind möglicherweise nicht alle vom Fach.
Ja klar, sehr gerne. Also ich fange erstmal ganz vorne an. Die Lifespan ist nichts anderes als die Lebensdauer. Das heißt, es ist sehr einfach zu definieren. Es klingt im Englischen natürlich immer alles ein bisschen cooler, aber man hat einen Tag der Geburt und man hat einen Tag des Todes. So, das ist das, was auf dem Grabstein steht. Und dazwischen ist ja eine Regel, zwischen diesen beiden Daten immer ein Strich. Und da sollte idealerweise die Healthspan drin stattfinden. Und wenn es ganz gut läuft, dann ist die wirklich so lange wie möglich. Das heißt, den größten Anteil dieses ganzen Striches. Und es geht eigentlich um die Zeit, wo wir frei von altersdegenerativen Erkrankungen sind. Das heißt also, dass wir noch unsere volle Gesundheit genießen können. Und das heißt also, das ist erstmal so zum Thema Definition. Und Es geht bei mir in dem Buch vor allem darum, dass ich möchte, dass wir so lange wie möglich diese Health Span erhalten. Und deswegen bin ich immer gar nicht so ein Fan eigentlich von dem Wort, weil das englische Wort Longevity heißt ja nichts anderes als Langlebigkeit. Das sind Miele Waschmaschinen auch. Und darum geht's ja in dem Sinne nicht, sondern es geht ja wirklich darum, dass das, was wir heute an Leben haben, die Freiheit, die uns Gesundheit schenkt, dass wir uns die so lange wie möglich erhalten können. Und das ist so eigentlich meine Grundmotivation, die ich versuche auch in dem Buch wiederzugeben. Und um dann noch diesen Halbsatz dann dazuzugeben, dann bin ich aber auch vorbei, ist, dass man dieses Leben sozusagen ja nicht in irgendeiner Form jemandem vorgeben kann. Deswegen sage ich frei von Dogmen, weil, ganz ehrlich, ich bin jetzt 72, Gott, oh Gott, ich bin 52.
Das ist gut geil.
Aber, man kann im Augenblick sagen, die Wissenschaft glaubt fest daran, dass wir 120 werden können. Also dieser Körper kann, also jeder menschliche Körper hat ungefähr eine sag ich mal, Halbwertszeit oder nicht die Halbwertszeit, sondern eine Lebensdauer von 120 Jahren, die man für realistisch hält. Und wenn ich das jetzt sage, dass ich noch 68 Jahre vor mir habe, dann möchte ich mir jetzt nicht irgendwelche Dogmen auflegen und irgendwelche Dinge tun, die mir keinen Spaß machen, weil dann, wie scheiße werden dann die nächsten, wie suboptimal werden denn die nächsten 68 Jahre, wenn mir das Ganze einfach gar keinen Spaß macht. Und so muss jeder für sich in dem Buch lernen, was relevant ist, und dann muss man eben halt für sich entscheiden, was man bereit ist, in sein Leben zu integrieren und was man sagt, was eben halt ein No-Go ist.
Was mich gewundert hat an dieser Longevity-Debatte, also das Thema kam ja irgendwie auf einmal mit Macht hoch, aber das tun ja viele Hypes, wir sprechen später noch darüber, ne? Was vielleicht auch die Nachteile sind an diesen Hypes, aber ich musste mich spontan erinnern an ein Zitat, das, glaube ich, Friedrich des Großen zugeschrieben wird: Hunde, wollt ihr ewig leben? Ne? Das war, glaube ich, im Siebenjährigen Krieg, ne? Das hat er den Soldaten zugerufen. Und ich musste da auch dran denken, weil wenn ich jetzt schaue, wenn man Umfragen Glauben schenken darf, Zukunftspessimismus und. Also die Menschen gucken ein bisschen pessimistisch in die Zukunft, und dann kommt der Trend, ich möchte aber in dieser Zukunft, die ich eigentlich nicht so gut und so positiv sehe wie vielleicht noch vor 10 Jahren, da möchte ich eigentlich lieber länger leben. Ja? Und diesen Trend, vielleicht kannst du das nochmal erklären, aber vielleicht reiche ich die Frage auch an Friedhof einfach weiter. Wie kannst du dir erklären, dass in dieser ja trüben Zeit eigentlich jetzt auf einmal Longevity mit Macht hochkommt?
Nehme ich sehr, sehr gerne mal als Frage auf. Der Grundwunsch, wir sagen immer, jeder Suche des Menschen, alles, was wir in unserem Leben erreichen wollen, hat eigentlich das Ziel, dass wir Schutz und Sicherheit haben wollen. Das ist sozusagen immer das Ergebnis, unabhängig davon, ob dir kalt ist und du Wärme suchst oder ob du Hunger hast und was zu essen suchst oder einen Partner suchst. Und deshalb ist dieser Wunsch insbesondere in Anerkennung der Realität, die häufig eben was anderes auch darstellt, maximal verständlich. Aber wie ihr das im Intro gesagt habt, aus der Richtung beruflich, aus der ich herauskomme, habe eine Reihe von psychosomatischen Kliniken gegründet, durfte viele, viele Menschen begleiten und habe eben oft erleben dürfen, manchmal erleben müssen, was eben passiert, wenn ich diese Veränderung jetzt machen muss. Also wenn das nicht mit dem, was Nils gerade gesagt hat, wenn ich das nicht mit Spaß machen kann, sondern wenn ich dazu gezwungen bin, wenn es sonst noch schlimmer wird. Und da glaube ich, und das ist ja vielleicht auch ganz interessant, wenn wir darüber sprechen, was macht das eigentlich mit Menschen, wenn ich jede Veränderung mit Angst eigentlich als Ausgangspunkt angehe, wo kommen wir dann eigentlich raus? Und deshalb glaube ich, ist es verständlich, dass wir diesen Hype haben, dass es diesen Wunsch nach Schutz und Sicherheit gibt im Sinne von, ich möchte gut leben, ich möchte lange leben, ich möchte gesund leben, aber gleichzeitig der Weg dahin ist vielleicht nicht immer der optimalste.
Du hast diesen Weg dahin, glaube ich, versucht in kleinen Schritten zu portionieren, Nils, oder? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Wie füllst du diese Healthspan-Spanne? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Wie schaut das aus?
Selbstverständlich, sehr gerne, sehr gerne. Also im Englischen, hatte ich ja schon gesagt, klingt immer, es ist viel cooler. Deswegen, man spricht immer gerne von den low-hanging fruits. Und also die quasi Früchte am Baum, für die man sich nicht sonderlich strecken muss. Und so gibt es für jeden Menschen wahrscheinlich unterschiedliche Bereiche, wo er sein Leben sehr ohne großen Aufwand eben halt optimieren kann und eben halt in eine Richtung Langlebigkeit optimieren kann. Und da teilt die Wissenschaft momentan das Ganze in, je nachdem, wie du fragst, zwischen 4 bis 6 verschiedene Bereiche auf. So, ich habe mich jetzt eben halt für 6 Bereiche entschieden und die sind relativ einfach. Da hat man eben das Thema Sport und Bewegung, da hat man das Thema Ernährung, da hat man das Thema Schlaf, dann hast du das ganze Thema Atmung und Regeneration, dann hast du das Thema mentale Gesundheit, also Frithjofs Spezialgebiet und zum Schluss, was letztendlich auch gar nicht so weit weg ist von Frithjof, die sozialen Kontakte. Und jeder Mensch, also egal wie gut durchoptimiert der ist, wird in meinem Buch mit Sicherheit einen kleinen Schritt finden, womit er anfangen kann, wo er noch eine Optimierungschance sieht. Und ich fange jetzt mal mit etwas an, weil es ein etwas ist, was sehr viele Menschen betrifft, das Thema Schlaf. Sind 65% der Deutschen geben an, dass sie regelmäßige Schlafprobleme haben. Das sind unterschiedliche Art, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme, Schlafqualität. Und da ist es einfach so, dass eine der einfachsten Dinge, die man macht, und eigentlich wissen das auch überraschend viele, aber trotzdem macht man es nicht, ist, dass man immer um die gleiche Zeit ins Bett geht und um die gleiche Zeit aufsteht, inklusive des Wochenendes. Und dann sagen die Leute so, ja, aber ich kann ja gar nicht mehr ausgehen dann. Und dann frage ich mal so, wann bist du das letzte Mal ausgegangen? In den meisten Fällen ist es dann so, dass da gar nicht mehr so viel ausgegangen wird, sondern dass dann am Freitag dann lange vom Fernseher gesessen wird und man bleibt jetzt länger auf, weil es ist ja Wochenende. Und man beraubt sich damit einer so ungemeinen Schlafqualität, die überhaupt gar keinen Sinn macht. Und wenn man wirklich der Meinung ist, ich meine, wer guckt heutzutage noch wirklich lineares Fernsehen? Das sind ja auch nicht mehr so viele Menschen. Das heißt, wenn man der Meinung ist, dass man einfach die Zeit am Wochenende nutzen möchte, um Fernsehen zu gucken, dann kann man das ehrlich gesagt auch genauso wie immer um 10 Uhr ins Bett gehen und um 6 Uhr aufstehen. Und dann macht man es eben mal so, dann soll man morgens Fernsehen gucken. Ist auch schön. Das gibt mir persönlich, ich habe das auch schon einmal gemacht, da hat man das Gefühl, die Eltern sind nicht zu Hause, man macht was Verbotenes, ist irgendwie ganz lustig. Aber ich will nur einfach sagen, so gibt es für jeden unterschiedliche low-hanging fruits, wie man etwas in Sachen Langlebigkeit eben halt dazu tun kann.
Ist übrigens, darf ich da einmal direkt rein, weil ich finde das so spannend, in meinem Bereich quasi, gibt es genauso diese 6 Bereiche, wie du sie gerade genannt hast, ganz explizit sogar auch. Insbesondere sogar, weil die wenigsten Menschen damit beginnen, dass sie zum Beispiel sagen, ich habe eine Depression oder ich bin unglücklich oder ich habe Angst, sondern es geht eigentlich immer tatsächlich in allen Bereichen über das, man schaut auch da, was ist der Türöffner für den Menschen eigentlich? Und das ist ganz oft der Schlaf, das kann aber auch die Ernährung sein und die Bewegung, ne? Das ist bei jedem ein bisschen anders, immer die Frage, was spricht mich eigentlich gerade da an? Und ich finde es unglaublich spannend zu sehen, dass wir eigentlich nur dann, wenn wir tatsächlich alle Bereiche uns mit Neugier und eben nicht mit Angst angucken, dann kommen wir tatsächlich auch weiter. Und dann ist eigentlich, da würde ich sagen, Nils, dein und mein Unterschied ist sozusagen eigentlich nur die Frage, welche Einflugschneise benutzt man eigentlich gerade, um dann auf dem gleichen Flughafen zu landen. Und jeder Mensch hat eine eigene. Und das ist irgendwie, finde ich, auch die Kunst und das Freudige daran, wie man tatsächlich dieses System dann auch verändern kann. Also mit Angst kann das nicht funktionieren.
Ich finde es so lustig, dass du Neugier sagst, weil tatsächlich ist das ja mein persönlicher Lieblings-Longevity-Hack, dass ich immer wieder sage, Menschen, die neugierig bleiben, leben auch länger. Da gibt es auch Studien zu. Aber ich finde ja, und das glaube ich, sage ich in fast jedem Interview, in Deutschland hat Neugier ein Imageproblem. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, so, kennst du den Oliver? Der ist total neugierig. Da würdest du nicht denken, Oliver ist ein sympathischer Mensch.
Ja, in der Tat bin ich neugierig. Ich würde gerne nochmal auf den Moment gehen, wo man sich dafür entscheidet, aktiv was zu ändern. Das muss ja mit einer gewissen Absicht eigentlich geschehen. Ja? Man nimmt sich was vor, man liest, wird vielleicht inspiriert durch dein Buch, Nils, oder durch deinen Podcast, ne? Und dann sagt man, okay, jetzt fange ich mal an. Der erste Schritt ist sicherlich immer der schwerste. Wenn ich jetzt aber mal schaue, wie dein Buch heißt, Frithjof, ne, Strategie der Absichtslosigkeit, dann könnte man, wenn man es einfach nur so liest, sagen, ja gut, das ist mal genau das Gegenteil davon. Wie passt das zusammen?
Das ist sehr schön. Dafür nutzen wir jetzt mal den Podcast, um zu gucken, warum sich die Menschen beide Bücher tatsächlich anschauen sollten und nicht, warum das keine Kampfansagen an das andere Buch ist. Ich finde das eine ganz tolle Frage, weil so ein Wort wie Absichtslosigkeit, das wird ganz oft assoziiert mit sowas wie es ist egal oder es ist planlos oder so irgendwie. Und das ist es überhaupt nicht. Deshalb habe ich ja dieses schöne Dilemma schon im Titel benannt, die Strategie der Absichtslosigkeit, was ja erstmal in sich eben überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber genau für etwas steht, was ich ganz kurz mal erklären kann. Denn Oliver, du hast gerade gesagt, der Ausgangspunkt für Veränderung. Und genau damit fängt das an. Wenn ich überfordert bin, wenn ich Angst bekomme, wenn die Situation nicht mehr gut handelbar ist, in der ich bin. Und da ist es vollkommen egal, ob das der Schlaf ist, mit dem ich zu kämpfen habe, mein Unternehmen, meine Beziehung, ein Krieg, ein abstraktes Gebilde, was auch immer. Oder ich werde auf der Straße von jemandem gejagt. Also der Ausgangspunkt für Veränderung, wenn der Flucht ist oder eine negative Emotion hat, im Sinne von, das soll nicht weiter bestehen, dann greifen wir automatisch im Körper. Dann springt ein Metabolismus an, der dafür sorgt, dass wir auf bestehende Systeme und auf Energie, die ganz schnell verfügbar ist, zurückgreifen können, damit wir dieses kurzfristige Problem lösen können. Und erst danach switcht der Körper in etwas, wo wir wieder neugierig sein können, wo wir tatsächlich wieder in die Zukunft denken können. Und wenn wir jetzt in der, ich nenne das mittlerweile ganz gerne Achtsamkeitsindustrie, weil sich ganz viel aus diesem Negativen heraus startet. Also wenn ich mir beispielsweise so etwas Fantastisches wie eine Meditation, ne, vorab schon, das sind ganz tolle Methoden, die es gibt, aber wenn ich eine Meditation zum Beispiel mache, damit ich nicht krank werde oder damit ich den Stress überstehe als Ausgleich, dann würde ich in dem Moment sagen, dann geht zwischen dem präfrontalen Kortex als Denkzentrum und der Amygdala als eines unserer Emotionszentren ein Dialog los, der sagt, Achtung, das ist jetzt so wichtig, wenn du das versaust, dann hast du ein richtiges Problem, weil da willst du ja nicht hin. Und in dem Moment gehen unsere Stressachsen nach oben, wir produzieren Cortisol und wir sitzen nach 10 Minuten in der Meditation und sind mega unruhig und sagen, den Quatsch hier, der bringt überhaupt gar nichts. Also das ist so dieses, das ist für mich sozusagen das Gegenteil von Absichtslosigkeit im Sinne von, ich muss jetzt etwas erreichen. Also ich habe eine direkte Verzweckung. Wohingegen, Nils, ihr habt das eben gesagt, das Wort Neugier, wenn ich mal ganz banal, wenn ich die Augen öffne, dann fällt Licht auf die Augen rein. Da sind Dopaminrezeptoren dahinter. Das würdest du nicht machen, wenn du Angst hast und Stress machst. Das ist unnatürlich. Dann würdest du kleine Augen haben und fokussieren. Dann gibt's auf einmal ein Signal, ich hätte gerne für Kreativität Dopamin. Und auf einmal fängst du an, Pläne zu schmieden. Und auf einmal fängst du an, Ideen zu haben. Und wenn dann in deinen Ideen etwas da drin ist, wie Meditation oder wie ich möchte Longevity jetzt betreiben als ein neues Projekt oder ich möchte da weiterkommen, dann baust du dir eine Basis und du versuchst nicht etwas in Anführungszeichen krampfhaft einen Ausgleich zu schaffen zu etwas, wo es dann nur der noch größere Stressor oder ein noch zusätzlicher Termin wird. Also für mich ist Absichtslosigkeit quasi eigentlich nur eine Entkoppelung dessen, dass wir verstehen auf körperlicher Ebene, dass die unmittelbare Gefahr gerade eigentlich gar nicht da ist und wir durchaus eine Berechtigung haben, mit Lust zu planen. Auch wenn wir wissen, dass in 3 Monaten das Geld alle ist und wir insolvent sind oder was auch immer gerade das Thema ist. Das ist eine unglaublich wesentliche Basis des körperlichen Metabolismus.
Ich finde, wenn ich da kurz mal dazu ergänzen kann, ich habe tatsächlich so ein paar, also einige Parallelen. Du hast mir eigentlich jetzt gerade 20 Vorlagen gegeben. Ich versuche mal nur ein paar davon aufzunehmen. Also Punkt 1, ich habe dich damals schon immer gelobt für deinen fantastischen Titel und war davon auch ein bisschen inspiriert, weil ganz ehrlich ist natürlich die Leichtigkeit eines Spaziergangs mit der Göttlichkeit einer Unsterblichkeit, habe natürlich versucht, einen ähnlichen Konflikt im Titel aufzumachen. So, und ich bin auch nicht derjenige, der tatsächlich ernsthafter spricht, dass man durch mein Buch unsterblich wird, sondern es geht ja im Grunde genommen nur darum, dass ich aufzeigen möchte, dass es verschiedene Welten gibt, die dich länger gesund lassen, sein lassen und die mit diesen Verbindungen mit Longevity da sind. Das heißt also, ich gehe mit dir durch diese verschiedenen Welten. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das kommt so ein bisschen zu der Frage, die ihr gerade da in den Raum gestellt habt. Wie schafft man denn diese Veränderung? Und da sind Friedhof und ich relativ dicht beieinander, weil ich glaube, erstmal, du brauchst den richtigen Ansatz. Und der richtige Ansatz ist in meinem Fall, versuche ich den LeserInnen immer ein paar Bilder aufzumachen. Ich versuche ihnen das anhand von Metaphern, Analogien zu erklären, so dass sie dann einmal den Hintergrund verstehen, dass man ohne Biologiestudium einmal versteht, zum Beispiel, was sind senezente Zellen? Wenn jemand das Wort senezente Zellen hört und kein Biostudium hat, dann wird er sagen, schwierig. Wenn ich sage, es sind Zombiezellen, sagt er, klingt krass, weiß aber immer noch nicht mehr. Wenn ich aber sage, stell dir mal vor, du hast einen Supermarktparkplatz und dieser Supermarktparkplatz hat 50 Parkplätze und da lässt jetzt einer seine Schrottkarre stehen, dann können nur noch 49 Autos da immer rein und raus und einkaufen gehen. So, wenn dann jetzt irgendjemand sagt, ich muss mein Auto auch entsorgen und stellt noch ein Auto dahin, dann sind nur noch 48 Parkplätze. Und das passiert im Körper. Das heißt also, Zellen teilen sich und teilen sich und teilen sich und wenn sie sich nicht mehr teilen, dann gehen sie weg. Und es gibt aber diese sogenannte Zellseneszenz. Das heißt, das sind dann Zellen, die sich aufgehört haben zu teilen, aber nicht ihren Platz räumen. Und versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, wenn ihr jetzt das nächste Mal in der Situation seid, dass ihr Zellseneszenz hört, dann werdet ihr sagen, das war doch der mit dem Parkplatz. So, versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Und das ist jetzt, wenn ich dir jetzt bei dem Beispiel von eben wieder zurückgehe und euch sage, ja, warum soll ich denn eigentlich um die gleiche Zeit schlafen gehen? Und ich dir sage, denk doch mal an den Umstellung von Sommerzeit und Winterzeit. Wie lange brauchst du, um diese eine Stunde zu verarbeiten? Ich persönlich brauche drei Tage. Diese drei Tage, bevor ich wieder in der richtigen Zeitzone bin. Und jetzt musst du mir überlegen, wie groß ist der Unterschied am Wochenende zwischen der Uhrzeit, wo du normalerweise ins Bett gehst und die du am Wochenende ins Bett gehst. Und das ist bei den meisten im Schnitt 3 Stunden. So, das heißt, wir machen uns einen 3-Stunden-Jetlag jedes Wochenende. So, und dass das etwas ist, was unseren Biorhythmus, unseren zirkadianen Rhythmus vor allem durcheinander bringt, glaube ich, macht jedem Sinn, ergibt für jeden Sinn, wenn man es eben halt in dieser Sommerzeit erklärt. Aber dieses andere haben wir schon so sehr akzeptiert, dass wir es in Anführungsstrichen gewohnt sind, aber dass es trotzdem schlecht ist, merkt man an dieser Sommerzeitumstellung.
Nils, darf ich mal ganz kurz dazwischen. Welches Maß an Selbstkontrolle braucht es für diesen Longevity-Ansatz? Ich frage das jetzt deswegen, weil nach meinem Vorverständnis zu diesem Thema so eine Art Selbstvermessenheit, also den Körper zu vermessen, sich selbst zu beobachten, möglicherweise ein Mittel dazu sein kann, ne, um kleine Schritte zu verändern, ne? Und dann sehe ich jetzt deinen Ansatz, Friedhof, wo du ja eigentlich eher in Richtung nicht intendiert non-intentional unterwegs bist, ne? Also genau das Gegenteil. Gibt es da einen Unterschied oder sehe ich das falsch?
Ja, wenn ich kurz darf, also es ist nicht non-intentional. Das ist der Teil der Strategie. Es dreht sich schon darum, dass ich eine Haltung habe. Es dreht sich nur darum, dass ich im Hier und Jetzt nicht sage, das, was ich jetzt gerade tue, muss die anderen Probleme lösen. Ne, das ist der Unterschied quasi dabei. Und deshalb sind wir eigentlich, ne, Nils und ich, da sehr, sehr nah aneinander von der Grundidee her. Auch wenn wir das Parkplatzbild fand ich gerade schön. Wir haben andere Bilder, die wir benutzen. Ne, aber es macht trotzdem unglaublich viel Freude, wenn man sich überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn ich an einer Weggabelung stehe und gerne in eine Richtung reingehe. Es gibt etwas, das nennen wir das Lebenszielsystem. Da habe ich eine eigene Metapher für oder ein eigenes Bild zu. Das ist, wenn man sich mal vorstellt, du hast einen Raum vor dir und der ist vollgestellt mit alten Stühlen, Spinnweben, dem ganzen Mist, so ein Ding, was seit 20 Jahren keiner angerührt hat. Und du bist Arbeiter in der Firma und dein Chef oder deine Chefin sagt dir so, das muss jetzt alles hier rausgeräumt werden. Und du wirst schlecht bezahlt und sollst jetzt anfangen. Dann hast du nach spätestens 2 Stunden Rückenschmerzen und verfluchst die ganze Welt. Ne? Das ist so, dass wenn du mit einer negativen Emotion anfängst, dann gehst du eigentlich in den Kampfmodus rein. Du verstoffwechselst ganz anders Energie und du bist am Ende wirklich kaputt. Und wenn dann noch der zirkadiane Rhythmus, den Nils eben angesprochen hat, ohnehin schon nicht gut klappt, weil du ständig am Auslagern bist, weil du ständig versuchst, irgendwo einen Ausgleich zu schaffen, den du sonst nicht hinkriegst, wird das immer anstrengender werden. Wenn du jetzt aber das gleiche Szenario nimmst und sagst, du hast den gleichen Raum, aber da drin wird dein Traum entstehen. Beispielsweise ein kleines Café, was du aufbauen willst oder was auch immer dein Traum auch gerade ist. Und du hast die gleiche Aufgabe, dann geht ein anderer Metabolismus im Körper an und du wirst anfangen, diesen Raum freizuräumen und alle Spinnweben in Kauf zu nehmen, die da drin rumhängen. Du bist auch mega platt am Ende des Tages. Vielleicht hast du auch ein bisschen Rückenschmerzen, aber das ist eine ganze Welt im Gegensatz zu dem ersten Menschen. Und du hast das Gefühl, du schaffst etwas. Dadurch schüttest du wiederum Neurotransmitter aus, die dich gut schlafen lassen zum Beispiel. Da ist die Verbindung zu den ganzen anderen Themen. Und die dich am nächsten Morgen so in einen zirkadianen Rhythmus reinbringen, dass du Lust hast, am nächsten Tag aufzustehen, das nächste Projekt zu machen. Also das ist nicht Non-Intention, aber die Art und Weise ist, woher kommt die Intention? Und wenn du in der Regeneration bist, dann lohnt es sich nur, das nicht zu verzwecken miteinander.
Muss man sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen? Also sozusagen, ist das so eine Art heilsame Selbsttäuschung, die du dir dann inszenierst, damit das eben am Ende...
Das, was jetzt gerade passiert, ist die Täuschung. Das wird oft gesagt. Ne? Das Thema ist, dass unser Körper kann nicht zwischen einem evolutionären Säbelzahntiger und einem leeren Konto in 3 Monaten unterscheiden. Das kriegen wir nicht gut hin. Und deshalb liegt die Täuschung permanent vor. Unser Körper, der produziert Zucker, damit du dich gegen einen Tiger oder gegen eine Schlange oder gegen sonst wen was verteidigen kannst. Und das ist, nur mal damit ihr so eine Idee habt, der Körper springt in etwas, nennt sich Glykolyse. Der springt in einen Modus, wo aus einem Glucose, aus einem Zuckermolekül, das nennt sich ATP, Adenosintriphosphat, also 2 Energiewährungsmodule für den Körper gebildet werden. Das ist mega gut, wenn du mal vom Tiger wirklich wegrennen musst, dann hast du die sofort zur Verfügung. Aber wenn der weg ist, dann gehst du in einen anderen Modus rein und dann nimmt sich der Körper mehr Zeit, der bringt den Zucker in die Mitochondrien, in den Zellen rein, der nimmt sich Sauerstoff mit dazu und dann macht er aus dem gleichen Glukosemolekül 36 ATP. Also du hast 18 Mal mehr Energie zur Verfügung, wenn du in diesem metabolischen Status drin bist. Und damit haben wir eine gänzlich andere Ausgangslage und die Täuschung, die heben wir eigentlich nur auf. Wir sagen dem Körper eigentlich nur, Moment, jetzt gerade in diesem Moment ist da kein Tiger oder was auch immer das ist. Und wenn du erwartest, da könnte einer kommen, dann brauchst du jetzt eher den kreativen Teil im Kopf, um dir eine Strategie zu überlegen, wie du weiterkommst.
Ich würde gerne nochmal jetzt wechseln auf das Thema Markt und Ökonomie, Nils. Longevity, wie schon gesagt, in aller Munde, neuer Hype. Du sprichst dich ja in deinem Buch extra dagegen aus, sagen, springt nicht auf den Hype, das erzeugt wieder nur Stress. Und wozu Stress führt, hat ja der Friedhof. Also dann habe ich den Longevity-Säbelzahntiger. Ne, so. Wenn man jetzt aber auch schaut, jetzt wird auch klar, wenn man die McKinsey-Report liest, der letztes Jahr rausgekommen ist, du wirst den sicherlich kennen, Nils, ne, da steht ja drin, dass dieser Healthspan durch Longevity, also die vitale Gesundheitsdauer um durchschnittlich 6 Jahre steigen könnte. Und das entspricht dann 45 Milliarden zusätzlichen gesunden Lebensjahren, wenn man das hochrechnet. Und wenn die Leute gesünder sind, dann können sie auch tatsächlich länger arbeiten. Dann ist Herr Merz auch froh, ne, so, dass das mit der Rente dann auch alles funktioniert, weil man kann ja vielleicht auch dann sogar bis 70 arbeiten oder noch länger. Also es ist ein Riesenmarkt dahinter. Wie kritisch siehst du das? Ich meine, du bist ja jetzt jemand, der damit auch sein Geld verdient, aber postulierst eigentlich so ein bisschen den gemächlicheren Umgang, den weniger ruckvollen Umgang mit diesem Thema, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden. Ich möchte aber trotzdem mal auf den Teil reingehen, den ich, du kannst mich unterbrechen, falls ich dann auf dem falschen Trichter bin. Also grundsätzlich glaube ich ganz fest daran, dass wir durch Longevity wegkommen vom Paradigmenwechsel sozusagen der Reparaturmedizin, wie sie jetzt im Augenblick eben in Deutschland ist, hin zu einer Präventionsmedizin. Das ist sozusagen erstmal die grundsätzliche Idee. Weil alles, was ich in meinem Buch beschreibe, geht ja nur darum, dass ich die Gesundheit, die ich idealerweise noch im Augenblick im vollen Maße habe, mir so lang wie möglich erhalte, beziehungsweise das, was mir an Gesundheit übrig geblieben ist, dass ich das verteidige und idealerweise auch noch verbessere. So, das heißt also, das ist natürlich jetzt erstmal, wie man könnte jetzt sagen, oh Gott, die Leute leben jetzt immer länger, das ist ja ein Problem. Aber das Problem haben wir jetzt im Augenblick ökonomisch gesehen, weil das, was tatsächlich passiert, ist, dass die Lifespan, die Lebensdauer im Durchschnitt signifikant steigt, die Healthspan sich nicht im gleichen Maße verändert. Das heißt, wir sehen, und ich schreibe es im Buch auch so krass, wir leben eigentlich nicht wirklich länger, wir sterben nur einfach länger. Und das ist natürlich jetzt gerade das ganz große Problem, weil eine große Gesellschaft, die länger stirbt, hat keinen ökonomischen Beitrag mehr, jetzt mal ganz hart gesprochen, und hat auf der anderen Seite, also sie leistet nicht keinen ökonomischen Beitrag mehr, sie kostet aber sehr viel. Das heißt also, man hat da mal so eine Hochrechnung gemacht, die wurde zwar in den USA gemacht, aber wenn man jetzt sich sowas anschaut, eine Mitte 48-jährige Frau, hat man einfach mal simuliert, die schon leicht adipös ist, die schon erste sag ich mal, gesundheitliche Einschränkung bekommt aufgrund ihres Alters und ihres Lebensstils. Wenn du diese Frau jetzt einfach weiterlaufen lässt, dann wird die mit 80 ein kompletter Pflegefall sein, wird verschiedene ärztliche Behandlungen hinter sich haben und wird das Krankheitssystem sozusagen insgesamt $350,000 gekostet haben. Wenn du die gleiche Frau jetzt mit 48 nimmst, ihr einen Personal Trainer gibst, ihr eine Gesundheitsberatung, ein Health Coach und alles, was dazugehört, dann würde man sozusagen dieser Frau relativ viel investieren, aber es würde ungefähr $50,000 kosten. So, dann wäre sie mit 80 immer noch, dass sie alleine wohnt, dass sie nicht pflegebedürftig ist, die lässt sich zwar ihr Essen liefern, aber alles andere ist sie noch völlig selbstbestimmt. So, kostet 50.000. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt muss ich aber die 50.000 zu einem Zeitpunkt investieren, wo er gegebenenfalls ja gar keinen Sinn macht, weil du weißt ja nicht, ob sie nicht in 3 Jahren vom Bus läuft so oder was anderes passiert. Aber wenn du jetzt mal aufgepasst hast, rein ökonomisch betrachtest, kannst du natürlich bei den 7-fachen an Kosten, die entstehen, können auch drei Personen vorzeitig verunglücken. Und trotz allem ist es ökonomisch immer noch sinnvoller, in die Prävention zu investieren, als in das Krankheitssystem, in die Reparaturmedizin. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig beantwortet habe, aber es ist natürlich alles, was wir im Augenblick machen, um unsere Healthspan zu verlängern, ist entlastend für das Gesundheitssystem.
Wenn ich mir jetzt diese Dame vorstelle, die mit 80 gesünder ist, weil sie ihr Leben mit 45 dann geändert hat, du sagst, wir sterben nur länger. Also wenn ich jetzt einen längeren Healthspan habe, sterbe ich dann gesund oder ist nicht die Sterbedauer, die sich irgendwann werde ich ja wahrscheinlich dann doch mal kränker. Also verstehst du, was ich meine? Schließt sich nicht an eine genauso lange Sterbensphase an?
Nein, nein, das muss überhaupt nicht so sein, weil tatsächlich diese lange Nicht-Healthspan-Phase sozusagen ausmacht, ist ja dieses Dahinsiechen. So, das heißt also, wir können es am einfachsten am Beispiel der Sarkopenie festmachen. Das heißt, der Muskelabbau. Wir haben 3-5% Muskeln, die wir pro Jahrzehnt abbauen. Bei Frauen nach der Menopause, also nachdem sie ihre letzte Blutung haben, verdoppelt sich die Geschwindigkeit dieses Muskelabbaus. So, das heißt, das sind dann die, meine Eltern waren jetzt gerade auf dem Kreuzfahrtschiff und da ist der Check-in-Bereich für Leute, die gehandicapt sind, länger von der Schlange gewesen, als der nicht gehandicapt. Das heißt also, dieses Thema Rollatoren, also solche Gehhilfen, sind einfach wirklich völlig normal geworden. So. Und das meine ich eben halt. In dem Augenblick, wo wir es nicht mehr schaffen, unseren Körper durch die eigene Muskulatur selbst durch die Welt zu bewegen, das ist für mich sozusagen die lange Sterbephase. Und das kannst du natürlich aufhalten, weil du musst, ehrlich gesagt, guck dir Arnold Schwarzenegger an. Ich meine, der ist immer noch wahnsinnig fit mit Mitte 70. So, und das heißt, du kannst das schon wirklich, dieser Satz im Englischen, if you don't use it, you lose it, klingt im Deutschen nicht so gut, aber alles, was du nicht nutzt, verlierst du irgendwann. Während was du nutzt, kannst du dir eben halt auch wirklich deutlich länger halten. Das heißt also, ich glaube, dass du bis ins hohe Alter eben halt diese körperliche Fitness, die erhalten kannst, und dann stirbst du irgendwann an etwas anderem. Aber das ist nicht dieses lange Dahinsiechen.
Ich würde gerne zwei kleine Sachen dazu noch ergänzen. Das eine ist einfach nur, dass ich finde den schönen Begriff des gesund sterben und nicht durch ein, also dass man irgendwann, und das ist es, man kennt das kaum noch. Es ist so, es fühlt sich in unserer Welt fast unnatürlich an, dass ein gesundes Sterben eigentlich absolut im Rahmen ist, und irgendwann gibt es multiples Organversagen, weil die Zellen zu alt sind. Und das ist eine Nacht im besten Fall, und dann hat man ein gesundes, schönes Leben. Etwas romantisiert jetzt gerade gesprochen, aber dass das vom Prinzip her absolut funktioniert, und die Kosten, die wir gerade produzieren, die sind, die hast du gerade, Nils, finde ich, schön dargestellt. Und es gibt noch etwas, was in diesen Kosten nicht aufgenommen wird, was ich aber jeden Tag erlebe. Und das ist, wenn wir eine Generation darunter gucken, jetzt die 30- bis 60-Jährigen, wenn man die fragt, was sind die größten Belastungen, dann hat man den Job, vielleicht die Kinder, aber manchmal vor den Kindern noch die eigenen Eltern. Also wir haben transgenerational uns Stressoren dadurch noch eingebaut. Die werden ökonomisch, sowohl mikroökonomisch als auch makroökonomisch, überhaupt nicht betrachtet. Und wenn man sich das mal anguckt, also du hast gerade schon, finde ich, beeindruckende Zahlen gesagt, ne? Faktor 7 ist genial. Ich würde aus meinem Empfinden noch einen gewissen Faktor oben draufsetzen wollen, denn nicht nur die dann jetzige Elterngeneration mit 30 bis 60, ne, nenne ich jetzt mal in dieser Spanne, die mit ihren kranken Eltern zu tun hat, wird belastet. Gleichzeitig belasten diese jetzigen Eltern wiederum ihre Kinder, weil sie nicht in der Art und Weise sich um ihre Kinder kümmern können. Und stattdessen werden die vor das Handy gesetzt und beginnen jetzt schon mit Erkrankungen wie Altersdiabetes, also Diabetes Typ 2, ganz bewusst benannt als Altersdiabetes, weil er früher nur bei alten Menschen beobachtet wurde, den findet man mittlerweile bei 10, bei 15-jährigen Kindern. Ne? Also wir setzen diese Health Span, die wird immer kürzer. Und das ist eine sich beschleunigende Entwicklung. Und deshalb ist es so absolut notwendig auf der einen Seite, das ist der dramatisierende Teil, aber mal positiv formuliert, wir haben so unglaublich viel Potenzial da drin, wenn wir Freude daran haben. Ich komme immer wieder zu diesem Wort Neugier zurück, wenn wir wieder Lust darauf haben, ne, wenn wir Spaß dran haben, wie Nils das eben gesagt hat, das wird so gut.
Ich muss man eigentlich aus der eigenen, Entschuldigung, ich habe zwei aus der eigenen Praxis, genau die, nämlich meine Großtante ist 102 geworden. Und die hat wirklich, bis sie 101,5 war, jeden Tag ist die immer noch schwimmen gegangen. Jeden Tag. So, und dann musste sie dann irgendwann, hat dann irgendjemand zu ihr gesagt, hör mal auf damit. Und dann hat sie damit aufgehört und ist ein halbes Jahr später gestorben. Aber es ist tatsächlich, sie kam vom Friseur, hat sich dann kurz auf den Stuhl gesetzt und ist eingeschlafen. So, das heißt also genau das, was du sagst. Da war nicht eine, also ich würde sagen, deren Healthspan, die hat 101 Jahre Healthspan gehabt. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, aber trotz allem ging es der schon wirklich sehr, sehr gut. Und mein Schwiegervater hatte Parkinson, und wenn ich dann einfach sehe, wie viel Zeit sozusagen tatsächlich meine Frau immer wieder für die Pflege ihres Vaters, dann später auch ihrer Mutter aufgewendet hat, die ist absolut zu Lasten der Sorge um meine Tochter, oder Sorge ist ein falsches Wort, aber der Aufmerksamkeit meiner Tochter dann auch gegangen. Also von daher 100% richtig, genau das, was Friedrich beschreibt, kann ich jetzt sozusagen N gleich 1, aber genauso unterschreiben, ist in meiner Familie so passiert.
Ich frage mich in dem Zusammenhang, was machen wir eigentlich jetzt mit der längeren, vielleicht auch gesünderen Lebenszeit? Ne? Also kümmern wir uns dann eigentlich nur genau darum, ne, dass wir gesund bleiben? Also geht es da um die gesunde Haltung oder so? Oder die Aufmerksamkeitsökonomie hatten jetzt zusätzliche 20 Jahre, ne, um uns dann an Handys oder weiß ich nicht welchen Games oder so festzuzurren. Also was macht das, welche Rolle spielt vielleicht auch der Sinn und die Bedeutung, ne? Die Lebensinhalte, in diesem Zusammenhang.
Da habe ich eine Gegenfrage an euch einmal, weil das würde mich tatsächlich interessieren. Was ist das letzte Mal passiert, als ihr einen längeren Zeitraum keinen Stress im Leben gehabt habt? Habt ihr einfach normal weitergearbeitet oder ist da was anderes passiert?
Habe ich gerade, wann der letzte Zeitpunkt?
Ich musste auch überlegen, ne? Meist verbindet man das dann doch mit Urlaub. Das gelingt mir eigentlich immer sehr, sehr gut, im Urlaub und auch am Wochenende tatsächlich abzuschalten. Ne? Und aber über einen längeren Zeitraum keinen Stress. Ja, wir haben heute noch drüber gesprochen. Warum passiert uns das jetzt eigentlich? Ne? Wir haben eine GmbH. Ja, so, also wir haben ja jetzt keine Gesellschafter, die uns zu immer neuen Höchstleistungen pushen. Ne? Wir sind ja selber Gesellschafter, Dirk und ich. Wieso ist es eigentlich so, dass man den wie auch immer gearteten Drang verspürt, noch mehr von dem Guten zu tun? Ja, so. Ja. Und das setzt einen natürlich unter Stress, obwohl eigentlich gar keiner da ist, der einem diesen Stress
ständig genau darauf möchte ich hinaus, rhythmisierend, immer abwechselnd. Stress ist überhaupt kein Problem. Unser Körper ist so mega gut auf Stress ausgelegt. Und wenn in einem Menschenleben zwischenzeitlich Pausen eingebaut werden, ob das ein Urlaub ist, ob das mal eine projektfreie Phase ist, ein kreativer Mensch, ist ein bisschen typenabhängig sicherlich, aber ein kreativer Mensch, der will automatisch weiter nach vorne gehen. Der hat überhaupt keine Lust, einfach nur sein Leben zu nehmen und zu sagen, naja, das jetzt reguliere ich gerade ein bisschen, damit ich dann 20 Jahre einfach nur genau das Gleiche machen kann. Sondern bei euch ist es ja nicht so, ihr macht ja keinen klassischen Bürojob und sagt dann irgendwie ja weiter 9-to-5, sondern das sind die Momente, wo neue Projekte auf den Tisch kommen. Das sind die Momente, wo ihr sagt, ich habe eine Idee, wir könnten doch mal das so oder so machen. Und das ist für mich Entwicklung. Ne? Also das, was eigentlich, ich finde das Wort entwickeln so schön, weil das wickelt das mal aus, es ist eigentlich in dir drin und es kommt dann zum Vorschein, wenn du es schaffst, diesen Rhythmus, ne? Ob es der zirkadiane Rhythmus in 24 Stunden gerechnet ist oder ob es der Sommer-Winter-Rhythmus ist, die vier Jahreszeiten oder ob wir in größeren Zyklen denken, es gibt immer wieder diese Momente des Innehaltens, wenn es die gibt. Ich fand das ganz interessant, wie ihr kurz so dieses, oh, wann war das letzte Mal eigentlich? Patienten in unseren Kliniken würden häufig darauf antworten, weiß ich nicht mehr, wann das letzte Mal war. Und wenn das dauerhaft blockiert ist, dieses System, dann kann nichts Kreatives mehr entstehen. Das funktioniert rein biochemisch dann nicht mehr. Ne? Und deshalb ist es einfach so, im Sinne des Potenzials, auch im Sinne der Ökonomie, so sinnvoll, wenn wir unsere KPIs mal anders setzen. Also wenn wir sagen, wenn unser Arbeitsleben eher einem Marathon, 42 Kilometer, 42 Jahre, ja, kommt ungefähr hin, ne? Dass wir eher sagen, der am Anfang mit dem 100-Meter-Sprint startet und dem alle zujubeln, das ist ein High-Performer, der schafft alles, der ist ja mega gut, viel besser als die anderen. Ne, Nils, du wirst mich wahrscheinlich bestätigen, dass du es auch erlebt hast, der wird hinten nicht ankommen an der Ziellinie. Ne? Und damit, was ist der Wert, den wir eigentlich haben? Wohingegen jemand, der einen guten Rhythmus hat, der Freude dann überhaupt erst entwickeln kann, der neue Ideen entwickeln kann, der, Dirk, du hast Sinn gerade als Wort benutzt, der einen Sinn in dem, was er oder sie tut, erlebt. Das sind die eigentlichen High-Performer, aber nicht, weil sie heute bis 24 Uhr arbeiten, sondern weil sie über ein gesamtes Arbeitsleben Freude am Arbeiten haben, andere anstecken damit auch noch, die dann auch noch Lust bekommen zu arbeiten oder vielleicht das Leben entsprechend ein bisschen anzupassen und die dann im Alter keine Belastung und vielleicht sogar Inspirationsquelle für die nachfolgenden Generationen sind.
Gilt das für alle Menschen? Würdest du das für alle Menschen sagen? Also die Frage zielt dahin, sind wir nicht vielleicht auch in einer privilegierten Situation? Wir können uns relativ selbstbestimmt in die Arbeit einbringen. Auch wirtschaftlich sind wir dazu in der Lage und so weiter. Es gibt ja unterschiedliche Voraussetzungen.
Nee, es gibt auch kulturelle unterschiedliche Voraussetzungen. Also wenn du weißt, in der Erwartungshaltung ist es überhaupt nicht drin, dass du dir kreative Gedanken machen sollst, dann wirst du das natürlich auch nicht tun. Aber wenn ich das auf physiologisch oder biochemischer Basisebene beantworte, dann würde ich sagen, wir haben natürlich jeder unser eigenes Narrativ. Der eine Mensch ist neugieriger als der andere. Der eine Mensch, der ist mehr nach außen getrieben, der nächste ist mehr nach innen. Männer sind anders als Frauen, aber auch wieder kreuz und quer. Ne? Also es gibt ganz unterschiedliche Einflüsse, die wir dabei haben. Alte Menschen anders als jüngere Menschen auch noch. Aber prinzipiell ja, jeder Mensch, wenn er in die Ruhe kommt, kann überhaupt so etwas wie Zufriedenheit überhaupt erstmal wieder wahrnehmen und sich dann entscheiden, in welche Richtung er oder sie weitergehen möchte.
Jetzt haben wir ja mit dir den absoluten Longevity-Experten hier. Du sagst ja auch, weniger sich Stress machen. Du sprichst von Spaziergang. Spaziergang hört sich jetzt auch nicht nach einer besonderen Anstrengung an. Ich vermute, du hast das bewusst gewählt, dieses Wort. Damit wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal ein paar schöne Beispiele mitgeben können. Wie kann man starten vielleicht, ne? Und was sind vielleicht so drei ganz schöne Beispiele, die auf diese Longevity-Pfeiler Bewegung, Ernährung, Schlaf, Prävention, mentale Gesundheit, soziale Bindungen einzahlen, die man relativ leicht adaptieren kann und mit denen man eigentlich mal gut starten kann, ne? Und vielleicht auch kontrollieren, also oder muss man es gar nicht kontrollieren, würde man direkt fühlen, dass es einem besser geht? Also was könnten vielleicht mal, du kannst auch vier nennen, wenn du vier hast, wahrscheinlich ist es noch viel mehr, aber die man übereinstimmend ganz gut anwenden kann.
Ich würde das Ganze, damit es eine gewisse Struktur hat, vielleicht einmal ganz kurz aufteilen. Das heißt also, die beste Absicherung für ein langes, gesundes Leben, hatte ich schon gesagt, ist eine gute Muskulatur. Das heißt also, wir müssen darauf achten, dass wir unsere Muskulatur erhalten, damit unser Körper auch weiterhin von uns selbst durch dieses Leben getragen werden kann. Der Grund, warum wir altern, sind in erster Linie Entzündungen. Und da gibt es zwei Entzündungsherde, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind. Das eine ist die Ernährung, das andere ist das Thema Stress. So, das heißt, wir müssen gucken, wie wir die Entzündung nach unten bringen. Das dritte ist das ganze Thema, warum wir das Ganze eben halt machen sollten. Und da ist es so, dass die längste Studie im Longevity-Bereich aller Zeiten ist die Harvard Grant Study, die sagt, gute soziale Kontakte sind der entscheidende Grund, warum wir auch lange gesund altern wollen. So. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, aus diesen vier Ansatzpunkten eben halt mal ganz kurze Lifehacks haben könnte, dann wäre einer, den ich immer wieder sehr, sehr gerne sage, weil er so niedrigschwellig ist, mache einen Liegestütz jeden Tag. So, und dieser eine Liegestütz am Tag sagt dir so, hä, was soll das denn bringen? So, und dann sage ich dir, das bringt natürlich überhaupt nichts. Aber es ist ein Zeichen an deinen Körper, hallo Muskulatur, ich brauche dich noch. Und wenn du schon mal auf dem Boden bist, dann machen die wenigstens eine. Ich habe heute Morgen, kann ich sagen, 10 gemacht. Es gibt andere Tage, mache ich 60. So, das heißt aber, ich mache sie jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht aufstehe und sie mache. Selbst wenn ich krank bin, selbst wenn ich schlecht geschlafen habe, selbst wenn du mit Fieber sozusagen im Bett bist, jeder Arzt sagt, nein, auf gar keinen Fall Sport machen. Eine Liegestütz kannst du. Und wenn du einfach dir das wie so eine Kette vorstellst, die du ab heute nicht mehr abreißen lassen willst, das Versprechen an dich selbst und deine Muskulatur, dass du diese eine Liegestütz ab heute jeden Tag machst, dann ist das etwas, was sehr niedrigschwellig ist und was am Ende einen viel größeren Effekt hat, als du vielleicht denkst, gerade weil man eben halt auch mal 10, 20, 30 schafft. Und selbst die, die gar keine schaffen, da gibt es ja auch welche, die fangen halt auf den Knien an. So, und machen eine Liegestütze auf den Knien am Anfang. Und irgendwann freut man sich wie Bolle, dass man eben halt nicht mehr auf den Knien sie machen muss, sondern dass man sie eben halt jetzt auch in der vollen Streckung machen kann. Also, das heißt also Punkt 1, Absicherung durch die richtige Muskulatur, ist eben halt eine Liegestütze am Tag. Kommen wir zum Thema Ernährung. Und bei dem Thema Ernährung ist es eben halt so, dass du, Friedhof hat eben gerade so Lebensweichen, glaube ich, hat das. Wie war das Wort, Friedhof?
Ja, die Wegegabelung.
Weichen, ne?
Lebensweichen. Oder also Weich, oder? Lebensweichen, ja, es gibt, ja, die sind alle schön. Ich weiß gar nicht.
Weggabelung, genau, Gabelung.
Weggabelung, ne? Ja.
Gabelung. Aber trotzdem, aber es waren die Lebensgabelungen so. Und bei der Ernährung ist es auch so, du kannst immer eine Gabelung nehmen. Entweder ist eine Ernährung proinflammatorisch oder sie ist eben halt antientzündlich. So, wenn ich jetzt etwas esse wie Blaubeeren, dann ist das extrem antientzündlich. Wenn ich etwas esse wie, ich sage jetzt mal, Weingummi mit Blaubeergeschmack, dann ist das extrem entzündlich. So, versteht ihr, was ich meine? Das heißt also, Zucker ist der größte Entzündungsbringer in unserer täglichen Ernährung. Das heißt also, Fruchtzucker, insbesondere der aus Beeren, ist eben halt in dem Fall nicht so kritisch. Das heißt also, einfach versuche dir jeden Tag, du hast dreimal am Tag oder manche auch mehrmals am Tag die Entscheidung, die Weggabelung in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Und wenn du einfach versuchst, dich vor jeder Mahlzeit zu fragen und häufiger in die antientzündliche gehst, bist du auf dem richtigen Weg. So, das ist sozusagen der zweite. Der dritte Punkt ist das Thema Stress. Und die schnellste Möglichkeit, wenn du merkst, dass du gerade gestresst bist, angespannt bist, die schnellste Möglichkeit, dein vegetatives Nervensystem nach unten zu bringen, ist über die Atmung. Und meine Lieblingsübung der Atmung ist die physiologische Seufzeratmung. Die kennen wir von unseren Kindern. Wenn die sich so aufregen, dann heulen die immer so. So, und die physiologische Seufzeratmung haben wir dann quasi als Kind schon genutzt, machen wir heute nicht mehr, weil wir nicht mehr so viel heulen, im Idealfall. So, das heißt aber, sie funktioniert immer noch. Das heißt, um dann das System nach unten zu regulieren, musst du einmal einatmen, nochmal, lange ausatmen. Das heißt, der entscheidende Punkt ist immer länger ausatmen, als du eingeatmet hast. Also auch die Doppeleinatmung ist in der Summe kürzer als die lange Ausatmung. Dadurch regulierst du dein vegetatives Nervensystem nach unten. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das heißt also, die guten sozialen Kontakte. Und das ist so, dass wir ja wirklich ein Jahrzehnt, ein Jahrhundert der Einsamkeit haben. Und da geht es vor allem darum, dass wir dieser Einsamkeit eben halt entgegenwirken. Und das Gegenteil von Einsamkeit ist nicht Gesellschaft, sondern Verbundenheit. Das heißt, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal eine Situation gehabt, dass man in Gesellschaft ist und sich trotzdem einsam gefühlt hat. Das heißt also, du musst es schaffen, Verbundenheit zu Menschen aufzubauen. Und da geht es gar nicht so sehr um die Quantität, sondern es geht um die Qualität der Verbindung. Und diese Verbindung, die du hast vielleicht schon oder vielleicht ein bisschen vernachlässigt hast, wieder aufleben zu lassen. Und da ist mein ganz, ganz einfacher Tipp, ist, schreib jeden Tag eine Nachricht an einen Freund. Und es kann auch immer der gleiche sein oder Freundin. Ich habe eine Freundin, der schicke ich jeden Morgen einen guten Morgengruß sozusagen. Und es hat gar keine romantischen Hintergründe. Und sie schickt mir eben halt einen zurück. Und das sagt selbst Andrew Huberman, der größte Podcaster, Gesundheitspodcaster der Welt und Stanford-Professor, der sagt, das hat einfach eine unglaubliche Wirkung auf den Körper, die nicht in Studien nachzuweisen ist, dass du eben halt ein Verbundenheitsgefühl hast und dass du dich eben halt zugehörig zu einer Gruppe gehörst oder zu einem Menschen gehörst. Und das heißt also, das ist sozusagen mein persönlicher vierter Hack sozusagen, jeden Tag einfach mal sich kurz die Zeit zu nehmen und einem Freund zu schreiben, dass du einfach dieses Gefühl der Verbundenheit wieder für dich spürst.
Sind jetzt alles Hacks für Personen, für Menschen, für Individuen, also für jeden Einzelnen von uns. Übrigens, das mit den Liegestützen fand ich sehr gut, weil ich das tatsächlich auch tatsächlich täglich mache, weil ich gehört habe, dass wenn man es nicht macht, die Muskeln vergessen, dass es sie gibt, ne? Und das noch verstärkt den Muskelabbau, ne? Das fand ich super spannend. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft, die Politik? Also wie muss eine Gesellschaft aussehen, damit ein langes, auch gesundes Leben überhaupt möglich ist? Also liegt es nur beim Einzelnen? Reicht es? Oder wie wünscht ihr euch eine Gesellschaft? Was muss sich ändern, vielleicht im Gesundheitssystem, whatever?
Friedhof, willst du?
Oh, wenn ich jetzt einmal anfange, dann muss ich gucken, ob du nochmal drankommst, weil das ist ein so großes Thema.
Deswegen dachte ich mir, ich komme eh nicht zum Wort.
Nein, ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Mal aus dem Klinischen heraus bei uns. Wir haben so viele Menschen aus der Politik, aus Schlüsselpositionen als Patienten behandelt und wir wissen sehr genau, wo Angst und Stress hinführt, wenn es in Schlüsselpositionen vorgelebt wird. Also wir merken, dass es unglaublich wertvoll ist, wenn Mut für Veränderung an diesen gesellschaftlich relevanten Orten sein darf. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal unbedingt direkt den Bürgermeister, direkt den Bundeskanzler oder immer die höchsten Positionen. Das geht für jeden Menschen, der Schlüsselfunktion hat, beispielsweise Lehrkräfte. Ne, ist ein unglaublich wertvoller Bereich, wenn wir das da schaffen, dass da Mut sein darf, dass Neugier da sein darf, dann kommen wir tatsächlich weiter voran, beziehungsweise wir haben es einfach immer wieder erlebt, dass, und da möchte ich nochmal ganz kurz auf die Bindung von dir eben eingehen, Nils, insbesondere ich unterschreibe alle vier Sachen, die du eben gesagt hast, aber gerade die Bindung, wenn die nicht mehr vorhanden ist, dann erleben wir eine Art Entkoppelung. Also wir merken, dass es tatsächlich nicht mehr darum geht, etwas Gemeinsames zu schaffen, sondern Menschen, die in Hierarchien über anderen stehen, gehen dann in etwas Destruktives rein. Und das ist tatsächlich für gesellschaftliche Entwicklungen gefährlich. Deshalb denke ich, dass Angst oder ich habe letztens eine Orthopädin, die hat gesagt, sie ist Fachärztin für Entängstigung. Finde ich ganz klasse. Die kennst du auch, weil wir die auch schon im Podcast, die Cordelia.
Großartig.
Ne? So, und das brauchen wir, glaube ich. Ne? Das brauchen wir, glaube ich, dass wir sagen, wir haben eben nicht mehr dieses Grundsystem laufen, weil wenn das läuft, ist Innovation tatsächlich absolut ausgeschlossen. Also wir werden keine Innovation kriegen. Und wenn jemand sagt, ich brauche Druck, um zu Hochform aufzulaufen, ne, das gibt es ja relativ häufig, dann würde ich da eher zu sagen, dass das eher nur bedeutet, dass man dann im Flow ist, um etwas abzurufen, was man vorher gelernt hat. Da brauche ich eventuell tatsächlich einen gewissen Druck, eine gewisse Anspannung für. Das bedeutet aber nicht, dass ich tatsächlich in der Lage bin, Dinge weiterzuentwickeln. Also wenn der Tiger hinter mir herläuft, dann werde ich kein Liebesgedicht für meine Frau schreiben. Das ist einfach evolutionstechnisch gesehen absolut hinderlich am Überleben. Aber für mein Überleben und für das Gestalten der Familie kann das total toll sein, wenn ich meiner Frau auch mal ein Liebesgedicht schreibe. Ne? Aber wir brauchen die richtigen Orte und dann brauchen wir die Bindung, Bindung, Bindung tatsächlich, denn nur so kommen wir zur Reflexion. Und ich mag diesen Spruch so gerne, aus der Innenperspektive sieht das Hamsterrad auch aus wie eine Karriereleiter. Und das ist für mich der Inbegriff von Einsamkeit. Also wenn keiner an der Seite steht, der sagt, warum bist du denn eigentlich in diesem Hamsterrad? Oder ist dir bewusst, dass du in diesem Hamsterrad bist? Dafür brauchen wir, ne, wie Nils das gerade sagte, die Freundin, der man morgens eine Nachricht schickt, die einfach mal einen kleinen Check-in macht. Es ist unglaublich wertvoll.
Ja, und ich glaube, da hat jetzt gerade die Karin Lausch, heißt die, die hat jetzt gerade einen Spiegel-Bestseller geschrieben, der heißt Feel Safe, Be Brave. Und das ist hundertprozentig das, was Friedrich gerade beschreibt. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich ein Gefühl der Sicherheit habe, kann ich auch Mut aufbringen. Und das ist eben halt gerade dieses Momentum, was uns zum Teil manchmal fehlt. Ich sehe das eben halt in dem Augenblick, wenn Menschen, insbesondere wenn es mal nicht so gut läuft, anfangen, den Druck nach unten weiterzugeben, dass das meistens dann immer der Beginn des negativen Flywheels dann ist. Also das ist dann immer so eine Abwärtsspirale, die dann so losgeht. Weil das ist nicht gut, weil die mutigen Entscheidungen können dann nicht mehr getroffen werden. Und ich finde das ganz interessant. Ich habe da den Florian Langscheid, den Namen kennen wir ja so ein bisschen von diesem Lexikon, der Florian hat sich sein ganzes Leben mit dem Thema glücklich sein, also dem Thema Glück, aber im Sinne von nicht Luck, sondern Happiness beschäftigt. Und der wiederum sagt auch, dass 92, er hat eine Studie, die er aus Australien zitiert, 92% der Sorgen, die wir uns machen, treten nicht ein. Und von den 8%, die übrig bleiben, ist nur die Hälfte so dramatisch, wie wir uns das vorgestellt haben. So, das heißt also, da gibt es wahrscheinlich jetzt genügend, die das hören und sagen, ach, aber 4% sind da noch. Und ich will nur einfach sagen, dass wir machen uns einfach auch zu viel Sorgen an vielen Stellen und fangen an, uns dann eben halt auch in so eine Kaskade von Problemen einfach reinzusteigern, was ganz, ganz häufig einfach nicht sein muss.
Friedhof, der Nils hat 4 schöne Beispiele gebracht, relativ niedrigschwellig, die ich als Zuhörer, wenn ich mich dem Thema noch nicht zugewendet habe, ganz gut aufpicken kann und schauen kann, wird daraus dann irgendwann eine Gewohnheit im besten Falle. Ne? Und ist es der erste Schritt, sagte ich ja, das fühlt immer der schwerste, aber wenn man einmal macht, einen Liegestütz, ne, so, und dann wird mehr daraus. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Immunsystem schauen, ja, so, das Ernährung ist greifbar, ne? Eine Schlafroutine, okay, ne? Kann ich mir auch noch was drunter vorstellen, Liegestütz auch. Wie sieht das, hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so eine Art Immunsystem-Hack, wo ich auch dann vielleicht merken kann, dass sich tatsächlich was zum Besseren verändert, weil das haben wir ja schon immer ganz gerne, dass man das auch überprüfen kann, dass das tatsächlich auch was nutzt oder fühle ich das automatisch vielleicht? Bei deinen Hacks.
Das Immunsystem ist unglaublich komplex, deshalb ist es gar nicht so einfach, so eine Pauschalaussage zu machen, aber ich versuche trotzdem mal ein, zwei Grundideen zu vermitteln. Die eine ist, wenn jemand sagt, ich habe 20 Jahre lang kein Fieber mehr gekriegt, mein Immunsystem ist total gut, dann sage ich meistens eher, oh, mein Beileid. Denn ein Immunsystem bedeutet nicht, ein gutes Immunsystem bedeutet nicht, dass es keine Reaktion auslöst, sondern ein gutes Immunsystem bedeutet, dass es passend reguliert. Und grundsätzlich, wenn wir, da kommen wir schnell in die Medikamentendiskussion rein, wenn irgendetwas aus dem Körper erstmal raus möchte, sich irgendwie als Symptom äußert, ob das ein Kopfschmerz ist, ob das ein Kratzen im Hals ist oder was auch immer, dann ist das erst einmal etwas, wo ich sagen könnte, das ist toll, dass mein Körper das kann. Denn wenn man einmal, ohne das jetzt zu kompliziert machen zu wollen, wir haben ganz allgemein gesprochen zwei Bereiche des Immunsystems im Körper. Das eine nennt sich das TH1-System. Das schaut in den Zellen. Habe ich da zum Beispiel ein Virus drin oder habe ich da eine Krebszelle, die sich entwickelt? Oder ne, ist da irgendwas in der Zelle nicht in Ordnung? Und dann habe ich das TH2-System. Das nennt sich die humorale Zellabwehr. Also da schaue ich eher zwischen den Zellen, ist da etwas drin? Und wenn man sich einfach mal merkt, dass die nicht gleichzeitig aktiv oder inaktiv sein können. Die sind wie so eine Waage. Also da ist eines mehr aktiv und dann wird das andere unterdrückt oder eben in die andere Richtung. Und wenn ich das jetzt mit Stress in Verbindung bringe und Stress für die meisten Leute Cortisol, eigentlich ein tolles Hormon, aber wenn es dauerhaft und immer wieder anwesend ist und wir cortisolresistent werden irgendwann und dauerhaft Cortisol weiter ausschütten, dann haben wir irgendwann eine Verschiebung da drin. Und zwar so, dass das TH1-System unterdrückt wird. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass ich eben nicht mehr gut in der Lage bin, ein passendes Fieber als Antwort auf einen Virus zum Beispiel auszulösen, sich aber zum Beispiel so etwas wie eine Krebserkrankung auf einer unerwarteten Art und Weise äußern kann, sodass man da gar nicht, es gibt sozusagen keinen Marker im Körper mehr, weil das System unterdrückt ist. Und gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass Allergien und Autoimmunerkrankungen, das ist dann sehr stark im TH2-System verortet, dass die deutlich zunehmen. Also wäre es für mich sozusagen im Sinne von, wenn wir die Körperwahrnehmung trainieren, wenn wir das schaffen, wenn wir wirklich die vier Hacks, die Nils eben gesagt hatte, da wäre ich schon echt glücklich mit, wenn die einfach mal mitgenutzt werden könnten, dann haben wir ganz, ganz viel gewonnen. Und ein letztes noch dazu, da sind wir in der Hirnphysiologie nochmal. Wenn wir ganz viel Stress haben, wenn wir zum Beispiel den Muskelabbau nach und nach haben, wenn dauerhaft Cortisol ausgeschüttet wird, dann wird zum Beispiel unter anderem der Hippocampus kleiner werden. Also der atrophiert, sagt man dann. Und dadurch gehen die Verbindungen in andere Bereiche des Gehirns verloren oder sie sind nicht mehr so genau. Und ein Bereich, auch jetzt, wenn man nicht so versiert da drin ist, aber das ist, kann man sich relativ einfach merken, das ist die Insula, ne, wie so eine Insel. Da ist die Körperwahrnehmung mit drin. Dann nehmen wir wahr, was kommt eigentlich aus dem Inneren heraus. Und wenn das nicht mehr richtig gegeben ist und durch dauerhaft immer mehr Stress, immer mehr Angst, immer mehr Sorgen wird das eben gefüttert, dieses System. Ich habe sowohl eine Immunsystemunterdrückung auf der einen Seite, eine Aktivierung auf der anderen Seite, wo ich sie nicht haben will und ich kann nicht mehr richtig wahrnehmen, was da eigentlich ist. Und dann geht auch das Immunsystem, wir sagen immer, dann in sowas wie eine robuste Antwort. Also dann gibt's nur noch mit Kanonen auf Spatzen schießen und das kostet Energie, wir werden noch kränker und dann sind wir in dem, was Nils alles schon schön berichtet hatte, was dann eigentlich eben zu langen chronischen Erkrankungen führt.
Dann geht es eigentlich nicht zwangsläufig darum, die krankheitsauslösenden Momente zu meiden, sondern eher darum, aufmerksam zu sein, achtsam zu sein, wahrzunehmen, also auch den eigenen Körper nachzufühlen, in den hineinzuhorchen, um was genau dann zu machen?
Also erstmal würde ich sagen, gesunder Menschenverstand, ich muss mich jetzt nicht in jede Virussituation proaktiv reinbegeben. Also das gibt es ja auch. Es ist schon gut, dass man auch sagt, ich kann natürlich gefährliche Situationen auch meiden erst einmal. Ne?
Masern
und das eine, ne? Ja, das, also man muss das jetzt nicht proaktiv noch befördern, gerade wenn der Körper nicht fit ist. Gleichzeitig aber wenn ich merke, dass da etwas in meinem Körper mit mir spricht. Also wenn ich zum Beispiel alleine durch die Wahrnehmungsübung oder durch die Atemübung, was Nils eben gesagt hatte, wenn ich dieses Seufzen mache, wenn ich in die Ruhe reinkomme, dann merke ich auf einmal, hoppla, da ist irgendwas, was mit mir kommuniziert. Das kann sein, dass meine Haut mit mir kommuniziert. Das kann sein, dass ich ein Pfeifen im Ohr bekomme. Es kann sein, dass ich Kopfschmerzen bekomme. Ne? Und auch wenn ich das vielleicht nicht, nicht jeder ist da ein Gesundheitsexperte oder kann das immer eindeutig zuordnen. Aber wenn wir in der Lage sind zu sagen, da ist etwas, Moment, lass mich mal hinhören und dem ein bisschen Raum geben, um zu sagen, okay, offensichtlich ist das gerade viel. Vielleicht gebe ich dem Körper jetzt mal ein bisschen Zeit und damit eben auch Energie, dass er das lösen kann. Also nur mal zum Vergleich, ein in Ruhe gestelltes Immunsystem verbraucht ungefähr 5 Gramm Zucker pro Tag. Ein Immunsystem, was ein Fieber entwickelt, das verbraucht bis zu 500 Gramm Zucker am Tag. Ist unglaublich energieintensiv. Also der Körper braucht die Ruhe. Und zum Beispiel so etwas wie eine Depression, das ist keine Zivilisationskrankheit, das ist ursprünglich eine Folge von einer Immunsystemaktivierung, die genauso wie zum Beispiel Beinschmerzen oder Schüttelfrost sagt, lasst mich alle in Ruhe. Man muss die Welt dann für ein paar Tage richtig beschissen finden. Und das ist total physiologisch und normal und gut. Und danach ist das vorbei. Aber wenn das über Monate andauert, dann bekommen wir das Problem. Ne? Also erst einmal in die Entspannung wirklich reingehen und das zulassen. Ich persönlich zum Beispiel mache das so, wenn ich merke, da ist etwas und ich irgendwie in der Lage bin, meinen Alltag zu steuern, dann lege ich mich ins Bett, manchmal auch 36 Stunden hintereinander und dann mache ich einfach nichts mehr.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Nils Frithjof. Wir haben tatsächlich, und das ist das erste Mal, dass es mir jetzt erst aufgefallen ist, unsere Stunde erreicht, die wir uns genommen haben, um mal über vor allem eine Lebensspanne zu sprechen, die uns heute noch ein wenig Angst macht. Aber wir haben von euch gehört, das muss nicht zwangsläufig so sein, wenn wir es uns also schaffen, unsere Aufmerksamkeit und unsere Wahrnehmung darauf zu lenken, was uns gut tut, hineinzuhorchen und uns auch von den auslösenden Faktoren oder induzierenden Stressmomenten auch freimachen können, dann ist das auch eine Zeit, die wir wunderbar füllen können mit auch Kreativität und auch vielleicht neuen Projekten. Dazu brauchen wir aber auch eine Gesellschaft, die mitmacht. Ne? Also die Rahmenbedingungen müssen schon stimmen und wir dürfen die nicht zurücklassen, die vielleicht jetzt noch in einer Situation sind, wo sie nicht mehr selbst Verantwortung übernehmen können für ihr Leben, weil sie diese Autonomie, wie wir hier in unserer Runde noch haben, eben nicht mehr haben. Aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Es war eine großartige Zeit mit euch. Ganz herzlichen Dank nochmal. Und ich kann allen nur wärmstens empfehlen, bei den Themen bei euch weiterzulesen in euren Büchern.
Dankeschön. Schön, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank für die Einladung.
Das waren doch wieder spannende Insights, wie nachhaltige Zukunftsgestaltung gelingen kann. Habt ihr auch Ideen? Sprecht uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Tschüss!